Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zerstörung und Verzweiflung statt eines friedlichen Palmsonntags, so hat in der Ukraine heute die Karwoche begonnen. Bei einem russischen Raketenangriff wurden mindestens 34 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben gab es zudem mehr als 110 Verletzte. Viele Bewohner der grenznahen Stadt Sumy im Nordosten des Landes waren gerade auf dem Weg zur Kirche, als die heftigen Explosionen das Zentrum erschütterten.
Es ist kurz nach 10 Uhr am Vormittag. Dieses Video zeigt, wie im Zentrum der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine zwei russische Raketen nacheinander einschlagen. Menschen auf der Straße und Anwohner haben kaum eine Chance, sich zu schützen. Meine Fenster haben sich verschoben. Die Vorhänge sind heruntergefallen. Die, die auf der anderen Seite leben, für die war es noch schrecklicher. Balkontüren und Fenster hat es herausgedrückt. Wer dort war, wurde verletzt, ja, zerschnitten. Es trifft auch einen vollbesetzten Bus. Viele der Insassen sterben. Die meisten Todesopfer verursachte laut Behörden die zweite Rakete, die auch viele Helfer überrascht. Außerdem sollen die russischen Geschosse Streubomben enthalten haben. In diesen Stunden waren viele Leute auf der Straße. Der Feind hatte das Ziel, die Menschen in Sumy möglichst hart zu treffen. An diesem Palmsonntag betont Präsident Selenskyj, dass die Attacke die Ukraine an einem wichtigen religiösen Festtag treffe. Überall im Land besuchen die Menschen an diesem Morgen den Gottesdienst, auch in Kiew. Die Trauer in der Hauptstadt ist groß. Ich hoffe, dass Gott helfen wird an diesen Feiertagen, dass er uns künftig vor solchen Katastrophen bewahrt. Auf die kommenden Osterfeiertage blicken die Menschen in Sumy, aber auch landesweit mit großer Sorge.
Einträchtig hatten die Führungen von Union und SPD am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Inzwischen aber wird klar, dass die Parteien das mühsam ausgehandelte Papier im Detail unterschiedlich auslegen, etwa bei Themen wie dem Mindestlohn oder einer Steuerreform. Der voraussichtlich künftige Bundeskanzler Merz betonte jetzt in der Bild am Sonntag, dass beides unter Finanzierungsvorbehalt stünde. Eine Warnung an den Koalitionspartner SPD, nicht zu hohe Erwartungen zu schüren.
Die Botschaft der SPD in den sozialen Medien ist eindeutig. 15 Euro Mindestlohn, weniger Steuern für die Mittelschicht. So sei es verhandelt, so soll es kommen, so die SPD. Die CDU sieht das anders. Alles noch nicht beschlossen, noch nicht fix, sagt Merz heute im Zeitungsinterview. 15 Euro Mindestlohn im kommenden Jahr, das habe man so nicht verabredet, bremst er. CDU-Generalsekretär Linnemann verweist im Bericht aus Berlin auf den Koalitionsvertrag.
Am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden. Nichts anderes steht da drin. Es bleibt weiter in der Mindestlohnkommission. Es wird nicht im Deutschen Bundestag gemacht. Und so haben wir das vereinbart. Und deswegen sollten wir an der Stelle entspannter sein.
Die CDU in Naunhof, Sachsen, etwa sieht das nicht ganz so entspannt. Schon nach der Schuldenwende machten sie Merz schwere Vorwürfe. Auch mit dem Koalitionsvertrag hadern sie.
Wir haben auch ein paar Punkte gemacht, aber der überwiegende Teil, vom Gefühl her zumindest, ist halt schon SPD-Handschrift.
Und da stört sie etwa der Mindestlohn.
Wir haben aktuell gerade im Handwerk, ich sage mal, ein Betriebssterben. Ja, also Bäckerfleischer werden immer weniger, weil die können sich einen Mindestlohn von 15 Euro gar nicht leisten.
Der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil sieht keinen Dissens in der Auslegung des Koalitionsvertrages zwischen Union und SPD.
Es gibt Unterschiede. Wir sind nicht auf einmal eine Partei geworden. Die Sozialdemokraten ticken ganz anders als die Konservativen in diesem Land. Aber es geht um die Frage, schaffen wir es, in Deutschland, in der Mitte Europas, in dieser weltpolitischen Lage, in der wir sind, eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden. Meine Überzeugung ist auch nach diesen Wochen der Verhandlungen, wir können das schaffen. Und dann sind wir gut beraten, das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Trennende, weil die Leute es leid sind, dass politisch nur gestritten wird.
Die zukünftigen Koalitionäre sind bemüht, mögliche Konfliktpunkte auszuräumen. Doch es wird klar, der Streit, wer sich mehr durchgesetzt hat, ist längst im Gange. Vor allem die SPD muss noch werben, denn ab Dienstag entscheidet die die Basis über den Koalitionsvertrag.
Israel weitet seinen Militäreinsatz im Gazastreifen aus. Dieses Krankenhaus in Gazastadt wurde in der Nacht mit Raketen beschossen. Ziel war laut israelischer Armee eine Kommandozentrale der Hamas. Die Terrormiliz habe von dort aus Anschläge geplant, hieß es. Da es eine Vorwarnung gab, wurde zwar offenbar niemand verletzt, aber bei dem Angriff wurde erneut dringend benötigtes medizinisches Gerät zerstört.
Anas Al-Radie, 21 Jahre alt, hofft heute auf eine Beinprothese. Anfang Dezember wird er von einer israelischen Drohne schwer verletzt, erzählt er, sein rechtes Bein amputiert. Die Untersuchung schmerzhaft. Hier im Prothesenzentrum in Gazastadt messen Experten den Oberschenkel aus. Ich will mich gut vorbereiten. Und ich will offiziell beantragen, dass ich eine Prothese bekomme. Doch die gibt es kaum noch. Seit 6 Wochen blockiert Israel alle Hilfslieferungen in den Gazastreifen, auch Prothesen. Die Wartezimmer hier täglich überfüllt. Die Vereinten Nationen sprechen von 3.000 bis 4.000 Amputationen seit Oktober 2023. Wir behelfen uns mit allem, was wir irgendwie bekommen können. Wir benutzen altes Material. Manchmal bringen uns Leute gebrauchte Prothesen. Wir reparieren sie und nutzen sie wieder. Anas übt indes das Anlegen der Bandage. Wann er eine richtige Prothese bekommt, kann ihm heute keiner sagen. Andere Einrichtungen gibt es nicht. Laut Vereinten Nationen sind alle Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört oder beschädigt. Vergangene Nacht greift die israelische Luftwaffe das Al-Ahli-Krankenhaus in Gazastadt an. Das Militär spricht von einem gezielten Angriff auf eine Kommandozentrale der Hamas. Man habe vorher zur Evakuierung aufgerufen.
Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, die Kämpfe zu intensivieren und auf den gesamten Gazastreifen auszuweiten, sollten die Geiseln nicht freigelassen werden. Von 59 sollen derzeit noch 24 am Leben sein. Hier in Israel sehen die meisten Familien der Geiseln ein schnelles Kriegsende als einzigen Weg, um ihre Angehörigen zurückzubekommen.
Seit fast 4 Wochen protestieren in der Türkei Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu. Auch heute wieder. In der nordtürkischen Großstadt Samsun forderten Tausende die Freilassung des Oppositionspolitikers. Dessen Partei CHP hatte zu der Demonstration aufgerufen. İmamoğlu will der nächste Präsident der Türkei werden und gilt als größter innenpolitischer Rivale von Amtsinhaber Erdogan. Wir bitten die Bildqualität des Beitrages zu entschuldigen.
Samsun, die Metropole am Schwarzen Meer. Eigentlich Erdogan-Gebiet. Als Präsident hat er hier bei der letzten Wahl mehr als 60% bekommen. Doch heute demonstrieren hier Tausende gegen die Regierung. Gegen die schlechte Wirtschaftslage, für mehr Freiheit, für mehr Demokratie. Und für die Freilassung des Mitte März festgenommenen Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu, einer der großen politischen Rivalen Erdogans. Wir haben doch keine andere Wahl. Ich bin 23 Jahre, habe in meinem ganzen Leben keine andere Regierung erlebt. Es reicht jetzt einfach. Wir sind gekommen, um die Republik zu schützen, um unsere früheren Werte zurückzugewinnen. Wieder sind viele Studenten gekommen. Sie waren die Ersten, die protestiert haben. Viele wurden deshalb festgenommen. Der Protest erreicht aber mittlerweile alle Bevölkerungsschichten, ist partei- und gesellschaftsübergreifend. Auf der Straße sind alle vereint. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, İmamoğlu's Parteifreund Özel, greift die Regierung und die Justiz wieder scharf an, beschuldigt sie, das Land wie eine kriminelle Organisation zu führen. Wir sind das Volk, wir sind stark, wir haben Recht und wir werden gewinnen. Die Demonstrationen sollen weitergehen, immer mittwochs in Istanbul und am Wochenende in einer anderen Großstadt. Es war heute eine Machtdemonstration der Gegner Präsident Erdogans. Der Oppositionsführer Özel hat Neuwahlen gefordert und die Verhaftung İmamoğlu's als Kriegserklärung bezeichnet. Wie der seit über 20 Jahren autoritär regierende Präsident Erdogan darauf reagieren wird, ist ungewiss.
Papst Franziskus hat sich heute überraschend vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gezeigt. Bei seinem kurzen Auftritt während der Messe zum Palmsonntag wünschte er unter anderem eine gute Karwoche. Erst vor 3 Wochen war der 88-Jährige nach einer schweren Lungenentzündung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ob er an den Ostergottesdiensten teilnimmt, ist laut Vatikan noch unklar. Zum Abschluss des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt 3:0 gegen Heidenheim gewonnen. Das Team von Trainer Dino Toppmöller hält damit Kurs auf die Champions League. Zuvor hatte Stuttgart im Kampf um die Europapokalplätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft verlor zu Hause 1:2 gegen Werder Bremen.
Bremen feierte Oliver Burke. Der Schotte war mit seinem Doppelpack gegen Stuttgart der Mann des Spiels. In einer unterhaltsamen und intensiven Partie ging aber erst der VfB in Weiß nach 19 Minuten durch Stergiou sehenswert in Führung. Der Schweizer mit seinem ersten Saisontor. Die Schwaben danach klar spielbestimmend, doch nach einer guten halben Stunde nutzte der schnelle Burke eine Unachtsamkeit der Gastgeber zum 1:1 Ausgleich. Nach der Pause sah Stuttgarts Woltemade nach einem Foulspiel an Weiser die gelb-rote Karte. Der Platzverweis gegen den Ex-Bremer nach über einer Stunde eine sehr harte Entscheidung. Werder in Überzahl erhöhte den Druck, aber erst in der Schlussminute traf erneut Oliver Burke zum 1:2 Endstand. Die Hanseaten mit dem 3. Sieg in Folge. Der VfB dagegen kassierte die 5. Heimniederlage in Serie.
Die Tabelle: Bayern München vor Leverkusen und Frankfurt. Bremen klettert auf Rang 9. Stuttgart rutscht ab auf Rang 11. In der Abstiegszone Heidenheim, Bochum und Kiel. Großer Jubel nach einem echten Handball-Krimi. Der THW Kiel ist neuer Pokalsieger. Gegen die MT Melsungen setzten sich die Schleswig-Holsteiner mit 28:23 durch. Für Kiel ist der Sieg bereits der 13. Triumph im DHB-Pokal.
Riesenjubel beim THW Kiel. Dieser Pokalgewinn ist der erste seit 2022 und die Premiere in Köln.
Das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Die Kieler sind im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden die frischere Mannschaft, liegen gegen die MT Melsungen zur Pause mit 10:9 vorn. 20.000 Zuschauer in der ausverkauften Köln Arena sehen zu Beginn der zweiten Hälfte, wie Melsungen das Spiel dreht, mit 12:11 in Führung geht. Dass dieses 50. DHB-Pokalfinale nicht gänzlich kippt, liegt an Kiels Nationaltorhüter Andreas Wolf. Der glänzt mit 16 Paraden, leitet zudem immer wieder schnelle Tempogegenstöße ein. Kiel geht wieder in Führung und gibt diese nicht mehr her. Am Ende besiegt der Tabellenvierte der Bundesliga den Zweiten überraschend deutlich mit 28:23 und wahrt somit den Nimbus des deutschen Rekordpokalsiegers.
Ein Titel, ein DHB-Pokal hier vor 20.000 zu gewinnen, ist wirklich maximale Stolz, maximale Freude.
Und diese Freude genießt der THW Kiel dann nach dem 13. DHB-Pokalgewinn auch ausgiebig.
Überflutete Straßen und Häuser auf der Kanareninsel Lanzarote ist wegen schwerer Unwetter zeitweise der Notstand ausgerufen worden. Nach heftigen Regenfällen verwandelten sich viele Straßen in reißende Flüsse. Besonders betroffen war die Inselhauptstadt Arrecife und das nördlich gelegene Teguise. Verletzt wurde offenbar niemand. Viele Häuser stehen unter Wasser. Das ganze Ausmaß der Schäden lässt sich noch nicht abschätzen. Und wie das Wetter bei uns wird, dazu nun unsere Vorhersage für morgen Montag, den 14. April.
Die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss mit vielen Wolken, etwas Sonnenschein und ein paar Regenschauern. Heute Nacht zeigen sich zwischen den Wolken gelegentlich Mond und Sterne. Mancherorts sind ein paar Schauer unterwegs. Im Süden regnet es regional auch längere Zeit. Morgen gibt es teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Norden und Süden hier und da Schauer. Besonders im Nordosten am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Oft bleibt es aber trocken. An Oder und Rhein heute Nacht um 10 Grad. Im Norden und in der Mitte bei längerem Aufklaren nur niedrige einstellige Werte. Morgen wieder verbreitet um oder etwas über 20 Grad. An der See dagegen deutlich frischer. Dienstag überwiegen die Wolken und es gibt zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Ab Mittwoch wird es vor allem Richtung Osten wieder freundlicher und wärmer.
Die Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni blicken auf die künftigen Koalitionäre und die Frage, was gilt denn jetzt bei Mindestlohn und Steuern? Und wir zeigen, wie Eintracht Frankfurt nach dem Erfolg gegen Heidenheim weiter auf Champions League Kurs ist. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.